Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist der 27. August 2025. Wir sprechen über Digitalisierung und Demokratie. Wie können wir demokratische Prinzipien digital abbilden oder anders? Wie können wir im digitalen Raum und mittels der Digitalisierung die demokratische Praxis stärken? Das besprechen wir heute mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Prof. Dr. Tobias Keber, und einem wunderbaren Gast, Marina Weißband. Die allermeisten kennen sie, ich möchte sie dennoch kurz vorstellen. Marina Weißband ist Diplompsychologin und Publizistin. Sie war politische Geschäftsführerin der Piratenpartei und ist inzwischen Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Und sie ist Expertin für digitale Beteiligung. Sie setzt sich für eine demokratische Beteiligung der SchülerInnen in Schulen ein mit dem Projekt Aula, welches SchülerInnen ermöglicht, sich wirkungsvoll einzubringen und von Anfang an demokratische Erfahrungen selbst zu sammeln. Sie befasst sich zudem mit Medien, der Rolle von Algorithmen und Aufmerksamkeit auf die Gesellschaft sowie der Demokratie in Zeiten der Digitalisierung. Sie hat darüber geschrieben, wie sich Räume ändern müssen bei Digitalisierungsprozessen und wie sie sich auch sozial umsetzen lassen. Marina Weißband kennt sich aus, bleibt nicht auf der Ebene der Beschreibung. Sie macht konkrete Vorschläge, wie Digitalisierung für die Menschen wirksam umgesetzt werden kann und zeigt dies mit ihrem Wirken und ihren Projekten. Kurzum, Marina Weißband ist Denkerin und Macherin einer demokratischen Digitalisierung und genau darüber wollen wir heute sprechen. Zuletzt erschien im Jahr 2024 ihr Buch »Die neue Schule der Demokratie – Wilder Denken, wirksam Handeln«. Das soll uns Auftrag auch heute sein. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Frau Weißband. Schön, dass Sie da sind.
Hi, danke für die Einladung.
Lieber Chef, auch dir einen guten Tag und ein Hallo.
Hallo zusammen.
Und wir haben uns, Frau Weißband, auf einem Vernetzungstreffen getroffen. Wir haben Sie von der Seite angequatscht und Sie waren einfach so freundlich und haben gesagt, ja klar, wir können mal miteinander sprechen. So kam es zu diesem Podcast und wir sind alle ziemlich happy darüber. Und als wir darüber nachdachten, worüber wir miteinander sprechen können, ist uns ganz klar ins Auge gesprungen, dass wir vielleicht über das, worüber eigentlich sehr viele sprechen, Sie aber wahrscheinlich sehr präzise und klar sich dazu äußern können, weil Sie das einfach machen. Wir möchten gerne über Schule, Schulbildung und Digitalisierung sprechen, vielleicht auch ein bisschen über die Demokratiebildung, dann vielleicht auch auf Social Media eingehen und all diese Fragen, die damit zu tun haben. Aktuell, das war gestern im Heute-Journal, die Diskussion nimmt sehr viel Fahrt auf. Ab wann sollen Jugendliche Social Media nutzen können? Das ist eine der Fragen, die wir sozusagen vielleicht auch diskutieren können. Sie haben ein Projekt, das nennt sich Aula.
Ja.
Und als wir uns das angeschaut haben, haben wir uns gefragt, ist das ein Beitrag für den digital souveränen Bürger, die Bürgerin? Oder wie kamen Sie auf die Idee zu sagen, ich möchte an einer Schule beziehungsweise für Schulen ein Tool zur Verfügung stellen, wo Digitalpartizipation eingeübt, eine Art kulturelle Praxis auch eingeübt und etabliert wird? Wollen Sie uns dazu ein bisschen was berichten?
Gerne. Ich würde da gerne das Wort digital rausstreichen. Es ist ein Beitrag für den souveränen Bürger. Und zwar, weil ich festgestellt habe, unser Schulsystem ist sehr stark darauf ausgerichtet, dass SchülerInnen lernen, Erwartungen zu erfüllen und dafür ja auch belohnt werden durch gute Noten. Aber wir bekommen im Regelschulsystem und ohne, dass sich jemand extra Mühe macht, wenig Gelegenheit für Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Für die Erfahrung, hey, wenn ich etwas mache, verändert sich etwas in der Welt und ich bin verantwortlich für mich und andere. Ich muss meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse meines Nächsten wahrnehmen und kreative Ideen entwickeln, wie ich sie umsetze. Und da muss ich mich mit anderen darüber streiten und zu einer gemeinsamen Lösung finden, mit der alle leben können. Das ist die Erfahrung, die ich gerne allen Schülerinnen und Schülern dieses Landes möglich machen will, zugänglich machen will. Dafür bieten wir jetzt gemeinnützig seit 10 Jahren das Aula-Konzept an, das sich für alle weiterführenden Schulen eignet und demnächst auch für Grundschulen. Und es ist ein Beteiligungskonzept in erster Linie. Jetzt haben wir auch eine App, die uns dabei hilft. Und das hat einfach damit zu tun, dass wenn ich wollte, dass alle SchülerInnen sich ständig und verbindlich in Beteiligung ihrer Schule einbringen, ich sie ja wöchentlich oder zweiwöchentlich physisch alle in der Aula versammeln müsste. Das ist absolut unpraktikabel. Das Digitale ergänzt an der Stelle das, was das Analoge nicht kann. Es ist also ein Ermöglicher der Demokratie und es ermöglicht auch demokratieunerfahrenen Leuten, ihre Ideen niedrigschwellig einzustellen, den Prozess nachzuvollziehen, zu sehen, wo ist gerade eine Idee, wo befinde ich mich gerade im Prozess, welche Ideen haben die anderen. Kurzum, wir können demokratische Beteiligung auf ganz andere Weise umsetzen durch das Digitale. Und ich benutze es hier eben nicht als Selbstzweck, sondern ich benutze es als Werkzeug, ganz gezielt, wie das Digitale immer benutzt werden sollte.
Lieber Chef, das hört sich nicht an, als ginge es einfach um Liken oder sonst irgendwas, sondern es ist ein aktives Handeln von SchülerInnen und mit einer Selbstverständlichkeit. Wie würdest du das einschätzen? Ist das davon sprechen wir ja auch häufig, dass man einen Umgang mit den Techniken hat, der selbstverständlich ist.
Ja, also ich finde es aus meiner Sicht auf vielen Ebenen interessant. Also das eine, also wir kümmern uns ja hier in unserer Behörde um Datenschutz und Informationsfreiheit. Ne? Gut, der Datenschützer, der würde dann vielleicht fragen, ist die App datenschutzkonform? Das wäre mir jetzt aber gar nicht der wichtigste Punkt an der Stelle. Natürlich, eine App wird auf Daten angewiesen sein, das ist der eine Punkt. Der andere, Informationsfreiheit, Transparenz, die wir ja vielleicht auch brauchen für die Demokratie. Da hat natürlich eine solche Infrastruktur, nennen wir es mal Infrastruktur, das Potenzial, auch bestimmte Prozesse, ja, ich sag mal, in der Schule zu zeigen, auch über diese Infrastruktur, ja, Informationen zu erhalten, die Schülerinnen und Schüler brauchen, um ja, Entscheidungen zu reflektieren oder auch mitzubestimmen am Ende des Tages. Und darum geht's ja. Mitbestimmung interessant machen und Mitbestimmung lernen. Also das ist zentral für die Demokratie. Das ist zentral auch im Bereich der Bildung, würde ich sagen. Oder ist auch Teil eines kreativen Prozesses. Das würde mich dann auch mal interessieren. Also gerade jetzt von der Seite der Informationsfreiheit. Also kann ich über diese Plattformen dann auch als Schülerin, als Schüler bestimmte Informationen von meiner Schulverwaltung anfordern, um zu sagen, naja, ich möchte jetzt eben wissen, was kostet denn zum Beispiel das Catering oder Ähnliches? Wie machen wir das denn jetzt besser mit dem Mittagessen an der Schule zum Beispiel?
Kann man meistens. Und ich sage das so vage, weil was die SchülerInnen über die Plattform erreichen können und was nicht, hängt immer ab vom Vertrag, den die Schulkonferenz freiwillig unterzeichnet. Die verpflichtet sich nämlich selbst, alle Ideen umzusetzen, die per Aula beschlossen werden. Und dann steht da in folgendem Rahmen. Also zum Beispiel dürfen die keine Personalentscheidungen treffen, nicht gegen geltendes Recht verstoßen, kein Geld ausgeben, das nicht da ist. Aber sie dürfen ganz oft die Hausordnung verändern, Veranstaltungen planen, sowas wie Informationen anfordern. Und dazu haben sie das Recht, in dem Moment, wo sie eine Idee entwickeln, wo die Idee geprüft wird auf Kompatibilität mit dem Vertrag, das macht die Schulleitung vor der Abstimmung, damit kein Frust entsteht. Die Schulleitung sagt, jo, das ist mit unserem Vertrag hier vereinbar, das dürft ihr bestimmen. Und dann wird abgestimmt. Und wenn sie eine Mehrheit dafür holen, dann ist die Schulkonferenz als mächtigstes Organ der Schule gehalten, diese Idee auch mitzutragen. Das bedeutet wohlgemerkt nicht umzusetzen. Umsetzungspflichtig sind die Kinder selbst. Jetzt nicht für Informationsauskunft, klar, aber wenn es darum geht, etwas zu gestalten, etwas zu organisieren, dann dürfen sie sich zwar Hilfe holen, aber es ist kein Wunschkonzert. Ja? Ich kann nicht sagen, macht mir Folgendes, weil ich kann nicht über fremde Leute bestimmen, ich kann nur über mich selbst bestimmen. Und wenn ich was Tolles beschließe und nichts mache und dann passiert nichts, ist das absolut Teil des gewollten pädagogischen Effekts. Aber ich glaube schon, dass es in erster Linie natürlich eine psychologisch große Veränderung macht, weil es dafür sorgt, dass ich das Gefühl habe, das hier ist meine Schule. Die gehört mir. Ich habe Ownership darüber. Ich bin hier nicht Besucher oder Konsument oder Opfer, sondern ich bin hier Mitbesitzer. Und das ist ein Rollenbild, das aus dieser Sozialisation auch übertragen wird, natürlich auf die große Gesellschaft. Und letzten Endes sind ja unsere Rechte wie Informationsfreiheit, die fußen ja auf diesem Verständnis, dass diese Information uns gehört. Also ich habe Anspruch darauf, weil es meine Information ist. Und das ist das, was wir versuchen, den Schülern auf ganz praktische Weise alltäglich und über viele Jahre zu vermitteln, weil das ist, wie Lernen funktioniert.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ne? Also dieses Mitmachen können, sich einbringen können, als wichtiger Aspekt auch später für die Demokratiefähigkeit sozusagen. Da kommen wir gleich zur Demokratiebildung. Aber ohne, dass ich jetzt hier unser eigentliches Skript durcheinander schmeißen will, was mich an der Stelle total interessieren würde. Sie haben das ja jetzt auch schon zum Teil ausgerollt. Und jetzt haben wir ganz aktuell, jetzt führe ich da schon ein bisschen was zusammen, die große Debatte, ja, wie sieht das aus mit Social Media und vielleicht sogar Handyverboten an Schulen? Und ich lese dann immer, wer da alles so zur Stellung nimmt. Das sind verschiedene Stakeholder, Akteure, und ich lese kaum von denen, die das eigentlich betrifft. Ne? Also die Schülerinnen und Schüler. Und da würde mich mal interessieren, ob über ihre Infrastruktur sozusagen, ne, die Schüler dann auch ja mit eingebunden werden. Wie sehen die das denn mit einem Handyverbot? Nehmen wir jetzt mal das ganz krasse Beispiel. Ne? Sagen wir mal, Handyverbot vor 13 nicht mitbringen dürfen in die Schule. Was sagen denn die Schülerinnen und Schüler dazu?
Ja, ich finde das gut, dass dieser Adultismus auch thematisiert wird, weil wir fragen ja wirklich diejenigen, die es am meisten betrifft, fragen wir am wenigsten. Und die sind natürlich kein Monolith, ne? Verschiedene SchülerInnen haben dazu verschiedene Ansichten und verschiedene Gründe. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dadurch, dass an vielen unserer Schulen, und wir arbeiten inzwischen an über 50 Schulen bundesweit, an vielen dürfen die SchülerInnen die Hausordnung verändern. Und in der Hausordnung wird natürlich auch die Handynutzung festgelegt. Das heißt, die dürfen selbst ihre Handynutzung gestalten. Und was da passiert, ist keineswegs, und ich glaube, ich kenne kein einziges Beispiel von unkontrolliert, jo, wir dürfen alles. Es ist interessant, wenn man Schüler ihre eigenen Regeln machen lässt, dann werden diese Regeln teilweise erstaunlich streng. Aber was ich am häufigsten beobachte, ist, dass sie eine Art Ampelsystem einführen. Das ist an verschiedenen Schulen verschieden gestaltet, aber es gibt Zonen ganz ohne Smartphone, weil die sagen selber, wir wollen eigentlich in der Pause miteinander reden. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass wir alle in unsere Handys starren in der Pause. Es gibt gelbe Zonen, wo das Smartphone zu Unterrichtszwecken eingesetzt werden kann. Und da sind die auch teilweise kreativ. Wir haben in Freiburg eine Schule gehabt, die hat einen Smartphone-Tag eingeführt. Da mussten alle Lehrer ihren Unterricht mithilfe des Smartphones machen, um auch mal dessen Fähigkeiten kennenzulernen. Und es gibt Zonen, die sind grün. Da kann ich machen, was ich will. Wenn ich zum Beispiel mal zu Hause anrufen will oder was nachgucken will, dann kann ich dafür in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Bereich das machen, auch in der Schule. Und das ist eine wahnsinnig kluge und sinnvolle Regelung, weil sie nicht von einer Position kommt, die ich häufig in dieser Debatte lese. Das ist irgendwie alles des Teufels und gefährlich. Es hat wahnsinnig viele echte gefährliche Aspekte. Aber am Ende läuft diese Debatte des Smartphone-Verbots ja darauf hinaus, dass wir Jugendliche völlig schutzlos und teilweise völlig ohne jede Hilfsinfrastruktur zu Hause im privaten Raum diesem modernen Schlachtfeld des Kapitalismus überlassen und jeder Form von Manipulation überlassen. Und sie haben keinerlei Ort, wo sie sich Hilfe holen können, wo sie beobachtet werden, wo jemand sich dafür interessiert, was sie da eigentlich tun. Und sie haben auch nicht dieses Verständnis, ich muss dieses Gerät gar nicht als Konsument benutzen. Ich muss da nicht mindlessly durchscrollen. Ich kann es auch benutzen, um mich auszudrücken, um etwas gemeinsam zu erreichen, um etwas zu tun, das ich ohne diese Vernetzung nicht tun könnte. Das ist ja die krasseste Erfindung seit der Druckerpresse und vielleicht größer. Und wir wollen jetzt wirklich sagen, nee, das ist uns zu gefährlich, das wollen wir nur den bösen kapitalistischen Akteuren überlassen, aber hier im Bildungssystem wollen wir damit nichts zu tun haben?
Ja, finde ich sehr bedenkenswert, und vor allem, es ist natürlich eine sehr differenzierte Lösung, ja, und ich spiele jetzt mal die böse Gegenseite, also ich sehe das am Ende des Tages genauso, aber jetzt kommt da natürlich von vielleicht einigen Akteuren der Hinweis, mal unterstellt, jede Schule würde das sozusagen in einem Mitgestaltungs- und partizipativen Prozess entscheiden, und dann hätten wir in verschiedenen Schulen verschiedene Ampelsysteme wahrscheinlich. Mhm. Und dann würde es heißen, oh, mit dieser Vielfalt kommen wir wieder nicht klar. Ich habe 3 Kinder in 3 verschiedenen Schulen, Worst-Case-Szenario. Und jetzt ist es da unterschiedlich. Wie gehen wir denn mit diesem Aushalten von Vielfalt, wie gehen wir denn damit um?
Also ich bin ein großer Verfechter dessen, dass man mit Kindern sprechen kann und sie prinzipiell vernunftbegabte Wesen sind. Und Wir kommen auch fantastisch darauf zurecht, dass in einigen Schulen Kaugummi gekaut werden darf und in anderen nicht. Wir kommen fantastisch damit zurecht, dass unsere verdammten Toiletten auseinanderfallen. Das finde ich Kindern ehrlich gesagt viel schwerer zu erklären. Aber wir krallen uns an Scheindebatten fest. Also ich will einfach die Mutter sehen, die sagt, meine Kinder gehen an drei verschiedene Schulen und in der einen dürfen sie auf dem Schulhof aufs Telefon gucken und in der anderen nicht. Ich glaube nicht, dass das größte Problem ist. Ich glaube, es ist das größte Problem, dass wir uns als Gesellschaft völlig abhängig machen von Multimilliardären, die unsere gesamte Infrastruktur digital prägen und keinerlei pädagogische Begleitung dazu anbieten.
Sie sprechen zwei Punkte ein. Einmal die Kinder, Jugendlichen lernen, üben eine Praxis ein. Das ist so Selbstwirksamkeit. Und Sie haben einen zweiten Punkt angesprochen. Wir überlassen die Kinder sonst Angeboten, die kommerziell organisiert sind. Ja. Wie sähe denn, ich meine, Ihr Beispiel ist ein Beispiel, aber bräuchte es dann noch mehr öffentlich-rechtliche Infrastruktur? Oder wer müsste es anbieten, dass solche Angebote gemacht werden, dass die Debatte Verbot, ja, nein, gar nicht gestellt werden müsste, sondern weil es einen relativ organischen, demokratischen Zugriff auf diese Geräte und Techniken gibt, die einfach es ermöglichen, damit so umzugehen, wie man sich, ich weiß auch nicht, das wäre dann die nächste Frage, wie wird das definiert, was das Ziel sein soll im Umgang mit diesen Geräten, aber dass man so eine Praxis hat, wo man sagen kann, ja, das ist doch alles prima. Also es sind praktisch drei Fragen schlussendlich. Öffentlich-rechtlich, wer oder was muss man anbieten? Welches Ziel? Brauchen wir da auch so ein eigenes Bildungsziel oder so ein Curriculum oder irgendwo, wo dann drin steht? So,
oh Gott, bitte nicht noch mehr Curriculum.
Oder? Ja, was wäre es, Frau Weißbahn? Können Sie da vielleicht...
Ich möchte auf alle drei Fragen eine radikale Antwort geben. Wir brauchen öffentliche Räume im Internet. Und die haben wir derzeit nicht. Es gibt derzeit keine öffentlichen Räume im Internet oder wenige, die sind sehr marginalisiert. Unsere wesentlichen Knotenpunkte sind private Wohnzimmer von Milliardären. Und öffentliche Räume im Internet gehören uns allen. Also öffentliche Räume, genau wie in der physischen Welt, sind gemeinschaftlich finanziert. Ich denke nicht, dass sie staatlich organisiert sein sollten, weil mir dann die Kontrolle des Staates auch wieder zu weit geht. Ich denke, sie sollten genossenschaftlich organisiert sein. Und sie sollten dezentral organisiert sein. Wir haben dafür gute praktische Beispiele. Ein praktisches Beispiel ist das Fediverse oder Mastodon als Alternative zu Twitter zum Beispiel, weil es nicht einen Typ gibt, dem es gehört oder der es verkaufen kann, sondern es sind verschiedene Server, verschiedene Anbieter, die miteinander vernetzt sind. Und wenn ich Lust habe, kann ich selbst einen aufmachen. Und wenn ich Lust habe, kann ich einen wechseln. Und das Ganze funktioniert wie E-Mail. Es ist ja im Prinzip egal, bei welchem E-Mail-Anbieter ich bin. Wir können unsere E-Mails alle gegenseitig lesen. Genauso muss Social Media funktionieren. Es muss dezentral gestaltbar sein. Und was die Finanzierung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur betrifft, muss sie von uns allen kommen. Also im Prinzip genau äquivalent zu öffentlich-rechtlichen Medien oder zu Genossenschaften, wo ich sage, dieses Ding, das ich benutze, gehört mir mit. Und dadurch muss es nicht Werbung verkaufen an mich. Dadurch muss es meine Aufmerksamkeit nicht an Werbetreibende verkaufen. Dadurch muss es meine Aufmerksamkeit nicht ernten. Und dadurch muss es nicht alles Negative und Radikale in mein Gesicht pushen, damit ich länger auf der Plattform bleibe. Es gibt also keinerlei finanziellen Anreiz mehr, mich abhängig zu machen, erstens. Und zweitens, mir ein total verzerrtes, radikales und negatives Weltbild zu pushen, das derzeit auf Social Media noch gar nicht durch den Einfluss von Rechten entsteht, sondern einfach durch die ökonomischen Anreize, die in diesen Systemen bestehen.
Ja, also aus Datenschutzsicht kann ich das natürlich nur unterstreichen, dass es begrüßenswert ist, wenn wir einen öffentlichen Raum haben, der vielleicht auch föderativ organisiert ist. Wir betreiben ja selber auch einen Mastodon-Account unserer Behörde, aber da die Frage, natürlich ist die Reichweite nicht dieselbe. Wie schaffen wir das, ja, Reichweite mit einem solchen föderierten oder genossenschaftlich organisierten Modell? Also wie kriegen wir die Leute rüber?
Die Leute kriegen wir nur rüber, wenn sie nicht rüber müssen. Und die Antwort darauf liegt bei der EU. die müsste im Prinzip die großen Anbieter zu Interoperabilität zwingen. Also sie muss Twitter, Instagram, TikTok zwingen. Hey, wenn ihr unsere User wollt, dann müsst ihr eure Protokolle so öffnen, dass man Instagram-Inhalte von einer anderen Plattform aus lesen kann. Also ein Internet genau wie E-Mail. Wir einigen uns alle auf ein offenes Protokoll. Und egal, ob ich bei TikTok bin oder bei Insta oder auf Mastodon, ich kann die Inhalte meiner Freunde lesen. Denn das werden die großen Unternehmen nicht freiwillig machen. Es spielt ihnen ja total in die Hände, diese Netzwerkeffekte, dass ich da sein will, wo alle meine Freunde sind. Und dadurch fangen sie Leute und machen sie von der Plattform abhängig und können dann manipulieren und beeinflussen und was nicht alles. Wenn wir sie zwingen, über offene Protokolle zu arbeiten, dann ist es egal, ob viele auf Mastodon sind. Die Reichweite erhöht sich dadurch, dass man ja von Instagram aus, von TikTok aus meine Beiträge auch sehen kann.
Ja, sicher. Also Interoperabilität, die DSGVO ging schon in diese Richtung. Bei Messengern haben wir das sehr, sehr viel diskutiert. Irgendwie fliegt sie nicht. Ne? Jetzt im Digital Services Act eine weitere Regulierung ist auch wieder vorgesehen. Also das Konzept finde ich sehr wichtig. Nur es scheint irgendwie noch nicht in der Praxis, das hat verschiedene Gründe. Bei den Messengern zum Teil sogar auch Datenschutzgründe tatsächlich, weil verschlüsselte Kommunikation, wenn sie dann durchgeschleust wird, da gibt es dann zum Teil Schwierigkeiten. Also da sind im Maschinenraum einfach zum Teil Probleme. Aber ich glaube, als Grundsatz natürlich wichtig, ja, die Interoperabilität.
Ich mache jetzt seit 15 Jahren Digitalpolitik. Und ganz ehrlich, es fliegt noch nicht, ist der Refrain unserer Arbeit, glaube ich. Aber wir haben an der DSGVO gesehen, die ich, obwohl ich Software entwickle, ein wirklich gutes Gesetz finde. Wir haben an verschiedenen anderen EU-Richtlinien gesehen, es dauert ewig und es ist schwer und es ist kompliziert und dann kommt es. Und deswegen lasse ich von dieser Idee nicht ab, weil in ihrem Grundzug ist das die Idee, die ein freies Internet erst gewährleisten kann, weil sonst arbeiten wir nur und ausschließlich mit Walled Gardens, die vor allem natürlich immer mehr Konzentration, immer mehr Akkumulation, immer mehr Macht unter sich vereinen. Und das ist gerade in einer Informationsgesellschaft so basal nicht zusammenführbar mit der Idee von Demokratie. Also es ist ja das genaue Gegenteil von dem. Und wenn wir nicht aufpassen, landen wir in einem Tech-Feudalismus. Und das Einzige, was dagegen hilft, sind offene Protokolle, soziale Netzwerke und sind genossenschaftlich besessene öffentliche Räume. Darum müssen wir kämpfen. Und wenn wir schon eine so mächtige Entität wie die EU haben, die sich dieser Sachen annimmt, dann möchte ich auch daran glauben, dass die Schwierigkeiten im Maschinenraum gelöst werden können.
Wenn ich mir die KI-Debatte gerade anschaue, ist es eher so, dass wir sagen, die ganze Regulierung ist schlecht, weil KI wird gerade von eben jenen Techno-Optimisten oder Bros oder wie man sie bezeichnen will, Tech-Solutionisten oder einfach nur Milliardären oder Startups an anderen Orten außerhalb der EU gemacht. Da ist eher die Kritik, dass wir gerade weniger regulieren sollen. Und Sie sagen, dass für die demokratischen Prozesse einfach eine Klarheit in diesen Systematiken oder in den Systemen notwendig ist. Das hieße aber, wenn man gerade mit Blick auf die weitere technologische Entwicklung eben nicht regulierte, ist das potenziell für die Demokratie noch gefährlicher, oder?
Ja, absolut. Also ich meine, das Problem ist, Regulierung wird mit Bürokratie gleichgesetzt. Und ich glaube, das ist genau das Gegenteil. Also wir sehen das zum Beispiel jetzt gerade am Autosektor, etwas anderes Thema, aber da kam so lange von der Regierung einfach gar keine Ansage, in welche Richtung. Also setzen wir jetzt auf Elektroautos oder bleiben wir beim Verbrennermotor, dass die großen Unternehmen einfach in völliger Verwirrung waren. Das heißt, die Abwesenheit von Regulierung und einer klaren Zielvorgabe kann ja auch dafür sorgen, dass ich die Entwicklung in meinem eigenen Land beschränke. Wenn ich sage, wir wollen Systeme, die unterstützen, die Barrieren abbauen, aber wir wollen für jegliche Art von Entscheidung Blackboxen vermeiden, dann ist das eine klare Marschrichtung. Und mit einer klaren Marschrichtung kann ich immer besser arbeiten als mit einer Drohung eines vagen Regularienkatalogs, der dann in sich selbst auch noch widersprüchlich ist. Bürokratie und Regulierung sind nicht dasselbe. Und wenn wir es nicht hinkriegen, Regulierung klarer und stringenter zu machen, dann kommen wir generell nicht so weit als Staat.
Ich überlege gerade, wenn wir das mal so jetzt versuchen, was wir bis jetzt so ein bisschen angesprochen haben, digitale Souveränität, Mitbestimmung, Transparenz, auch Kontrollierbarkeit der Systeme. Was heißt denn das für KI zum Beispiel im Bildungsbereich? Wie schaffen wir es an der Stelle nicht vielleicht auch den Zug nur noch von hinten zu sehen? Hm. Also wie wäre denn da Ihr Ansatz? Was machen wir mit KI im Bildungsbereich? Also wie versuchen wir jetzt diese Desiderata sozusagen, die wir jetzt haben, zu konkretisieren?
Um mal was Ketzerisches zu sagen. Ich glaube, das Problem an KI im Bildungsbereich ist nicht die KI, sondern der Bildungsbereich. Denn wir erleben immer mehr, dass SchülerInnen ihre Hausaufgaben mit Hilfe von ChatGPT machen und gar nicht mehr in der Lage sind, selbst kritisch zu denken. Ja, auch gar nicht mehr üben zu formulieren, nicht mehr üben zu sprechen. Und wenn wir nicht sprechen können, können wir auch nicht denken. Das ist ein ganz großes Problem. Deswegen sagen viele Ältere, ja, KI hilft mir ja total super im Alltag, weil ich es als Ergänzung meines Denkens benutze. Und ich denke, das ist cool für dich, aber du hattest eine ganze Kindheit, in der du eigenständiges Denken entwickeln konntest. Das Problem ist aber nicht, dass Kinder ChatGPT nutzen, um Hausaufgaben zu machen. Das Problem ist, dass Kinder ChatGPT nutzen können, um Hausaufgaben zu machen. Meine These war schon immer, dass Hausaufgaben, die auf diese Weise formalistisch sind und effektiv für die Mülltonne produziert werden, einfach per se falsch sind. Also es war schon immer falsch, solche Hausaufgaben aufzugeben, die überhaupt mit ChatGPT gelöst werden können. Denn optimalerweise möchte ich ja, dass ein Kind etwas entwickelt, das von anderen Kindern benutzt werden kann. Optimalerweise möchte ich, dass es nicht nur lernt, sondern das Gelernte dann auch wiederum jemandem beibringt. Denn wir wissen als Psychologen, dass Lernen so viel besser funktioniert. Wir haben eher ein Problem darin, dass wir nicht nur wollen, dass die Schule gebildete Menschen hervorbringt, sondern auch, dass die Schule Menschen hervorbringt, die ganz viel Curriculum im Kopf auswendig haben und Menschen, die sortiert sind. Wir wollen die guten Schüler von den schlechten trennen. Ja, dafür geben wir Noten. Wir wollen sortieren. Und diese Sortierfunktion widerspricht ganz radikal im Kern der Bildungsfunktion. Denn wo ich Angst haben muss, dass ich zurückbleibe, dass ich es nicht schaffe, fange ich an, in einer Prüfung zu betrügen, fange ich an, ChatGPT zu benutzen, weil es mir ja gar nicht ums Lernen geht. Ich bin ja nicht hier, um meine Neugier zu befriedigen oder die Freude am Lernen zu haben, sondern ich bin hier, um diesen Abschluss zu kriegen, um diese Note zu kriegen. Und solange wie unser Schulsystem so aufgebaut ist und ständig auf Vergleich aus ist und auf Druck und auf Sortieren, solange werde ich nicht nur schlechte Ergebnisse bekommen, sondern ich werde auch das kritische Denken dieser Kinder, die immer mehr Möglichkeiten haben, es auszulagern, werde ich schrittweise verlieren.
Das geht natürlich ans Mark der Bildung, ne? Also wenn ich ganz grundsätzlich jetzt fragen muss, was ist überhaupt das Ziel von Bildung und welche Kompetenzen will ich denn überhaupt in Zukunft, ne? Ich glaube, da müssen wir ganz, ganz grundsätzlich im Bildungssystem ran.
Das müssen wir, und ich sage das mit Absicht, weil wir schon wieder an Symptombekämpfung sind. Also die Smartphone-Verbot, KI-Debatte, dann wird ChatGPT auf den Schulservern gesperrt. Fein, aber ihr löst damit nicht euer Kernproblem. Ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr Kinder sortieren oder wollt ihr Kinder bilden? Wollt ihr Kinder dafür belohnen, dass sie sich Erwartungen anpassen oder wollt ihr sie dafür belohnen, dass sie aktiv mitdenken und sich als gestaltender Teil dieser Gesellschaft und Gemeinschaft sehen? Und diese Grundsatzfragen müssen wir mit der ganzen Gesellschaft besprechen. Denn ich sehe so viele Schulen, die sich auf den Weg machen und super modern sind. Und dann kommen die Eltern und sagen, ja, aber sie können doch nicht Noten abschaffen. Dann weiß ich doch gar nicht, ob mein Kind eine 2 oder eine 3 hat. Und dann sagt der Lehrer, ja, aber ich gebe ganz ausführliches Feedback, was es gut kann, woran es noch arbeiten kann. Ja, aber ich muss doch wissen, ob es eine 2 oder eine 3 hat. Ja, wir haben uns so sehr als Gesellschaft daran gewöhnt, dass Schule schon immer so war und deshalb immer so sein muss, dass wir uns gar nicht mehr die Frage stellen, was wollen wir eigentlich von dieser Institution, auf die wir irgendwie alle gesellschaftlichen Probleme abladen und der wir null Mittel zu deren Lösung zur Verfügung stellen?
Gesellschaftliche Debatte. Das finde ich deswegen spannend, weil ich mich gerade am vergangenen Sonntag gefragt habe, was das eigentlich ist oder wer das eigentlich ist. Also wer ist diese Gesellschaft? Also wer sind die Akteure, die diese Fragestellungen rund um Umbildung, um KI, also was sind die Gefäße? Ich habe am Sonntag, das war eine interessante Erfahrung für mich, war eingeladen bei einem protestantischen Gottesdienst zu einer Wohnzimmerkirche, wo man also ganz abseits einer üblichen Liturgie besprochen hat, was macht eigentlich die KI mit uns, was hat das mit menschlichen Werten zu tun und was ist da vielleicht in Gefahr? Und am Ende, das war ein Talk im Grunde, ne? Ein Talk in der Kirche mit Kaffee und Kuchen, ganz nett. Aber was mir auffiel, ist, dass auch, sagen wir mal, die Kirchen, wo man ja eigentlich die Debatte über grundsätzliche Werte verorten würde oder auch verorten würde, das findet kaum statt. Also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist das so? Und welche Akteure müssen das eigentlich in welchen Gefäßen besprechen?
Also die Akteure sind Menschen. Und ich benutze mit großer Absicht den weitestmöglichen Begriff, weil es natürlich Immigranten ohne deutsche Staatsbürgerschaft einschließt, natürlich behinderte Menschen, queere Menschen, RentnerInnen, SchülerInnen, Kindergartenkinder. Das sind die Akteure. Wir können gesellschaftliche Probleme, unsere Gesellschaft ist doch so komplex geworden, dass das keinerlei Experten mehr lösen können. Wir brauchen die Expertise der Einzelnen, die am meisten von den Problemen jeweils betroffen sind. Und die größten ExpertInnen sitzen in diesem Land. Und wir müssten sie nur mal fragen. Aber wir fragen sie selten. Das habt ihr gerade auch schon festgestellt mit den Kindern. Wie selten wir Schüler dazu fragen, wie Schüler am besten lernen. Und die Gefäße, das müssen diese öffentlichen Räume sein. Und das ist das Problem. Im Prinzip erwarten wir im Moment einen Diskurs. Es gibt einerseits diese privaten Räume, ja, die privaten Wohnzimmer der Milliardäre, die sich Social Media schimpfen. Und auf der anderen Seite gibt es noch eine gesellschaftliche Öffentlichkeit, die allerdings alles andere als barrierefrei ist und die wundervoll ist für bestimmte Menschen, aber andere Menschen schon immer ausgeschlossen hat. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, ran. Und zwar im Kommunalen. Wir müssen zuerst in den Orten miteinander reden, wo wir einander in die Augen sehen können, wo wir einander kennen, wo wir gemeinsame Anliegen haben. Und auch über die großen Dinge wie Klima, Krieg etc. müssen wir im Kommunalen diskutieren, weil das die Keimzelle der Demokratie ist. Warum wir das nicht machen, hat damit zu tun, warum ich überhaupt das Aula-Projekt ins Leben gerufen habe, erlernte Hilflosigkeit. Wir haben uns alle so daran gewöhnt, nicht gefragt zu werden. Wir haben uns alle so daran gewöhnt, Kunden zu sein, ja, in die Innenstadt zu gehen und ein Produktassortiment vorzufinden. Und wir dürfen dort sein, wenn wir es kaufen, wenn wir es konsumieren. Wir dürfen uns ins Café setzen, wenn wir etwas konsumieren. Wir dürfen im Internet sein, wenn wir Werbung konsumieren. Wir sagen, die Regierung liefert nicht, als sei das irgendwie Amazon. Was wir nicht haben, gesamtgesellschaftlich, ist das Gefühl von Ownership. Diese Gesellschaft gehört mir. Sie geht mich an. Ich bin gefragt, ich ganz persönlich. Und deshalb versuche ich genau die Leute anzusprechen, die sich häufig am wenigsten gehört oder gefragt fühlen und ihnen nach und nach durch viele Erfahrungen das Gefühl zu geben, doch, du bist gefragt, du bist wichtig, du bist unverzichtbar und wir brauchen dich und deine Expertise.
Dann haben wir dieses Aula-Projekt. Das ist für die Schulpraxis, das haben Sie beschrieben, das haben wir auch besprochen. Und wie übertragen wir dieses in das gesellschaftliche Leben? Also ich denke zum Beispiel, gibt es auch Aula für die VHS. Aber wenn ich Sie jetzt so sprechen höre und das Beispiel von dir, Tobias, dass du gesagt hast, du warst in einer Gemeinde und hast da gesprochen und das übertrage auf Ihr Konzept des öffentlichen Raumes im Digitalen, ist dann Ihre Vorstellung, dass dieser öffentliche Raum als Raum geschützt ist, in irgendeiner Form genossenschaftlich organisiert ist und dort alle, egal welcher Konfession, in welchem Ort, in welcher Gruppierung sie unterwegs sind, an dieser Debatte teilnehmen. Das heißt, Ihr Vorschlag ist, oder missverstehe ich das, statt sozusagen statt die einzelnen Räume, die auch auf kommunaler oder auf lokaler Ebene gegeben sind, die einzelnen, ich nenne sie dann auch mal Bubbles, aufzusuchen oder mit denen darüber zu sprechen, das aufzubrechen, indem man im Digitalen einen gesamten Raum schafft, wo jeder, jede, die sich daran beteiligen möchte, partizipieren kann. Wäre das sozusagen Aula Deluxe oder so, oder bin ich da auf der falschen Fährte?
Ich glaube, Aula ist mehr ein Werkzeug als ein Raum. Aula begleitet den Raum Schule als Werkzeug. Und ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht die Gemeinden, es braucht die Kirchen, es braucht die Vereine, es braucht die Nachbarschaften, es braucht die Verbände. Aber dann braucht es auch Räume, die das alles zusammenbringen. Und wir reden ja als Menschen auch kreuz und quer. Ja, ich nehme teil am migrantischen Diskurs, ich nehme teil am Behindertendiskurs, ich nehme teil am queeren Diskurs. Ich brauche im Internet Räume, wo sich lauter ADHSler versammeln, damit ich mit Menschen reden kann, deren Gehirn so funktioniert wie meins. Und am Ende muss ich aber auch eine Plattform haben, auf der wir unsere Stimme hörbar machen können, gegenüber PolitikerInnen, gegenüber Journalismus, gegenüber der breiteren Gesellschaft. Und das können digitale Plattformen sein. Und ich glaube, das eine widerspricht dem anderen nicht. Wir werden niemals den einen Diskurs haben. Das ist einfach totaler Quatsch. Das kann unser Gehirn auch gar nicht verarbeiten. Aber je mehr Anknüpfungspunkte miteinander wir haben, je mehr verschiedene Kontexte wir uns aufbauen und je niedrigschwelliger die Übersetzung von einem in den anderen ist, desto besser verständigen wir uns als Gesellschaft.
Wie können wir das, ich nenne mal, supporten oder unterstützen oder stärken?
Ja, wir können natürlich auch Teil davon sein. Das machen wir ja auch, ne, mit unseren Informationsveranstaltungen. Wir verstehen uns ja auch als lernende Behörde, die zuhört, ja, die also vor Ort fragt. Und überhaupt dieses vor Ort, das ist sowas, was ich aus den letzten 2 Minuten rausnehme und was ich glaube ich auch richtig finde. Also die Partizipation, die Teilhabe, die hat einen lokalen Aspekt, die beginnt immer vor Ort oder muss irgendwie am Ort, ne, weil ich sage das deswegen, weil wir auch zum Teil datenpolitisch ganz stark immer wieder von Zentralisierung sprechen und das sei alles effizienter und es müsse skalieren und Ähnliches. Aber Partizipation, glaube ich, hat eben dieses lokale Moment erstmal.
Und wir müssen unsere Türen einfach öffnen.
Das ist so. Und es kann ja auch skalieren. Es widerspricht sich ja nicht. Ne? Ein gutes System ist ja ein Netzwerk, dass ein Protokoll teilt, eine Sprache spricht, aber viele, viele Knotenpunkte hat. Und diese vielen Knotenpunkte lassen sich dann durch die eine Sprache verbinden. Und genauso muss Demokratie funktionieren. Also sie muss ganz, ganz viele verschiedene Angebote machen. Die einen möchten nachmittags einen Kaffee trinken, die anderen können das Haus nicht verlassen und möchten digital an etwas teilnehmen. Die Dritten möchten gerne ganz, ganz still sein, die Vierten möchten sich gerne super aktiv einbringen. Es spricht gar nichts dagegen, diese verschiedenen Angebote zu machen und zu schaffen. Und wenn ihr zum Beispiel daherkommt und sagt, hey, wir stellen unseren Mastodon-Server, stellen wir Schülern zur Verfügung zum Austausch in einem Projekt Meine Schule, Deine Schule. Und die können sich dort auf diesem Mastodon-Server darüber austauschen, was an ihrer Schule besonders ist und was bei ihnen gut funktioniert und was bei ihnen schlecht funktioniert und vielleicht Ideen von anderen Schulen mitkriegen. Dann macht ihr ganz viele Dinge. Erstens, ihr baut eine Infrastruktur. Und zwar eine Infrastruktur, die nicht kommerziell ist, die öffentlich ist. Zweitens, ihr begeistert junge Leute dafür. Drittens, ihr öffnet ihren Horizont und ihr vernetzt. Und das ist etwas ganz Konkretes. Und wenn ganz viele Menschen das an ganz vielen Orten machen, dann haben wir einen lebendigeren gesellschaftlichen Diskurs.
Sie sprechen viel von Selbstwirksamkeit. Sie sagen, jede Person ist als Individuum eigenständig besonders und auch mit dem eigenen Bedürfnis ausgestattet, Dinge irgendwie zu erfahren. Wir grenzen das so ein bisschen ab gegen den Zugriff von insbesondere Leuten, die halt viel Geld haben und Angebote zur Verfügung stellen, die man konsumieren soll. Wenn wir jetzt so einen genossenschaftlichen Raum, also so einen Zwischenraum schaffen, der eigentlich der öffentliche Raum ist, den wir kennen, wenn wir auch auf die Straße gehen, in den Park uns setzen, da sitzt auch jeder, jede, wie er will, wie sie will und kann da sein und verweilen. Wie gelingt es uns auch davor zu schützen, dass sozusagen die ganz viel Geld haben, mit den größten Musikboxen ankommen oder mit den größten Plakaten ankommen? Wie bewahrt man diesen öffentlichen Raum? Wie schützt man den? Und wenn sozusagen der Einzelne, der in all seiner Besonderheit dort ist, auch so sein kann, wie er oder sie sein möchte?
Ich liebe Fragen, die ihre eigene Antwort in sich tragen. Aber wir sehen es ja tatsächlich am öffentlichen Raum der Straße. Was passiert da, wenn da jemand mit einer Box ankommt und alle anderen beim Sein stört? Wenn jemand seine Freiheit in einer Weise auslebt, die die Freiheit der anderen einschränkt, dann haben wir Regeln dagegen. Und wir haben Mechanismen, wie wir diese Regeln durchsetzen. Ja, im Zweifel rufen wir das Ordnungsamt oder die Polizei. Und die sagen dann, bitte machen Sie Ihre Musikanlage aus. Oder wir haben Zivilcourage, wir haben Leute auf der Straße, die sagen, hey, Sie stören hier ziemlich, bitte machen Sie die Musikanlage aus. Und wenn viele sich zusammentun, dann haben sie in diesem Raum auch mehr Macht als ein Einzelner. Plus, der Raum selbst ist ja davor geschützt, gekauft zu werden zum Beispiel. Also ich kann ja nicht einfach ein Stück öffentlichen Raums privat erwerben. Das ist einfach verboten vom Regelwerk. Deshalb brauchen wir Regulierung. Und das funktioniert im Digitalen eben auch einerseits durch Gesetze und regulierende Stellen und andererseits, ich bin ja im Herzen ein alter Anarchist, andererseits funktioniert es durchaus auch dezentral. Also wenn wir Mastodon zum Beispiel nehmen oder das Fediverse nehmen, was machen wir, wenn da ein Server ist, der sagt, ach wisst ihr, bei uns sind Nazi-Parolen völlig okay. Dann sagt man, okay, bei euch sind die okay. Aber wir föderieren uns nicht mehr mit euch. Das heißt, wir schalten die Verbindung unseres Servers zu eurem Server ab. Ihr könnt auf eurem Server machen, was ihr wollt. Aber ihr seid jetzt nicht mehr Teil dieses öffentlichen Raums. Ihr seid jetzt ein privater Raum. Niemand von meinen Usern wird durch diese Dinge gestört. Und das ist am Ende, wie das funktionieren muss. Natürlich braucht ein öffentlicher Raum Regeln. Natürlich haben wir Grenzen der individuellen Freiheitsauslegung. Aber wir müssen das Fahrrad nicht neu erfinden. Wir haben das Grundgesetz. Und die revolutionäre Idee ist ja einfach nur, dass das Grundgesetz auch im Internet gilt.
Ja, die Freiheitsrechte, genau, die sind sehr breit anwendbar und es funktioniert das System von einem Schutzbereich und Schranken und Einschränkungen der Schranken im Sinne einer Verhältnismäßigkeit. Damit sind wir bis jetzt eigentlich sehr gut gefahren. Sehe ich auch so. Ich will nochmal zu einem Punkt zurück. Jetzt haben wir auch die Debatte, also das eine Beispiel war das Handyverbot und der andere Teil der aktuellen Debatte ist Social Media ab 16. Jetzt haben wir auch schon über bestimmte soziale Netzwerke gesprochen, die vielleicht gar nicht so sozial sind. Das ist der eine Punkt und der andere, der mich aber auch noch so ein bisschen interessieren würde, was die Psychologin sagt. Mhm. Nämlich, wie ist eigentlich dieses Hereinwachsen in auch ja, Verantwortung, auch im digitalen Raum, unsere Rechtsordnung, also das gute alte BGB, das eigentlich auch ganz gut funktioniert, wenn es schon ein gutes Stück älter ist, aber das kennt ja auch Altersgrenzen. Ne? Dass man also sagt, naja, also Geschäftsfähigkeit hat der Sechsjährige nicht, der kann also noch nicht mal ein Brötchen kaufen. Dann haben wir so eine Phase zwischen 7 und 18, wo das dann teilweise zugestanden wird und dann guckt man, ob die Eltern vielleicht noch zustimmen und so weiter. Und also das sind ja schon sehr grobe Konzepte, sage ich mal. Ne? Also vor 7 gar nichts. Und dann haben wir noch mal eine Phase zwischen 7 und 18 und dann passiert an der Rechtsordnung an anderer Stelle Interessantes. Ab 14 ist man dann auf einmal strafrechtlich zum Teil verantwortlich. Und jetzt sagt die Debatte, naja, aber Social Media erst ab 16. Und da frage ich mich natürlich, ob das ganze System in sich überhaupt noch kohärent ist, auch die Debatte. Wie sehen Sie das als Psychologin? Ich sag mal, diese gestufte, die Altersstufen, also so ein Ampelsystem, über das wir am Anfang gesprochen haben, das müsste man ja auch vielleicht für verschiedene Altersstufen verschieden denken.
Da schlagen ganz viele Herzen in meiner Brust und ich habe viele Gedanken und sie sind alle widersprüchlich. Einerseits, es ist ziemlich dumm, Kindern zu verbieten, als Fußgänger am Straßenverkehr teilzunehmen, bis sie 16 sind und dann zu sagen, jetzt dürft ihr aber viel Spaß, jetzt dürft ihr aus dem Haus und ganz unbeobachtet und macht was draus. Die werden alle überfahren werden. Und sowas Ähnliches wird auch im Internet passieren, wenn dieses Gesetz umgesetzt werden könnte, und dazu will ich gleich auch noch was sagen, wenn ich vorher gar keine Begleitung hatte, gar keine Vorstellung, was Social Media ist, wie es da aussieht. Und dann werde ich da reingeworfen. Das ist ja toxisch nonplusultra. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, dass Kinder heutzutage so massiv mit passiver Bildschirmberieselung aufwachsen, einerseits. Andererseits Dinge von sich teilen, die sie vielleicht später gar nicht mehr geteilt haben möchten. Dass es da gar keine Beschränkung gibt. Auch für Eltern, die zum Beispiel Videos ihrer Kinder teilen, ja, die nie wieder aus dem Internet entfernen können. Da gibt es mit Sicherheit Regulierungsbedarf. Ich mit meiner Tochter habe es zum Beispiel so gehalten, dass sie gar nichts digital machen durfte, was sie nicht vorher analog gemacht hat. Das heißt, wir sind auch, bevor sie sich eine Doku über Füchse angesehen hat, sind wir in den Wald gegangen und haben versucht, Füchse zu beobachten. Und dann hat sie die Doku gesehen und hat gesagt, boah, die müssen ja voll lange im Wald gewesen sein, um so viele Füchse zu sehen. Und dann hat sie sofort die mediale Verzerrung verstanden, ne? Das ist so ein Aspekt. Plus, es ist so toxisch, was da mittlerweile passiert, weil es das Schlachtfeld der Aufmerksamkeitsökonomie ist. Und am Gehirn geht etwas kaputt, wenn ich die ganze Zeit passiv berieselt werde, wenn ich gar nicht mehr die Kapazität habe, Langeweile zu empfinden. Wenn ich nur noch schnelle Dopaminwege habe, also die ganze Zeit so eine hohe positive Erregung. Im Prinzip funktioniert TikTok zum Beispiel nach dem Prinzip eines Casinos. Es funktioniert präzise nach dem Prinzip von Glücksspiel. Der nächste Reel könnte cool sein, deswegen scrolle ich weiter und habe dann immer die Erwartung schon, die freudige Erwartung, habe immer eine Dopaminausschüttung und kann mich gar nicht mehr zu Dingen motivieren, bei denen Dopamin langfristiger ausgeschüttet wird. Man könnte also sagen, da wird das Gehirn behindert, da wird es krank, da wird es eingeschränkt in seiner normalen Funktionalität, wenn man zu früh unkontrolliert diese Dinge passieren lässt. Auf der anderen Seite ist es auch super hart, das zu kontrollieren. Und da hatte ich diverse Debatten, auch mit Familienministerium und was nicht allem, wie man denn umsetzen möchte, dass die Leute auch wirklich 16 sind. Eingedenk der Existenz von VPN. Also die Debatte um Internetbeschränkung und Zensur geht immer, wir müssen unsere Kinder schützen. Aber das Ergebnis ist nie, wir müssen unsere Kinder schützen. Das Ergebnis ist immer Überwachung und Zensur. Und ich glaube, wir können eigentlich für unsere Kinder nichts Besseres tun, als sie auf der Straße an die Hand zu nehmen. Genau wie wir es im Straßenverkehr tun würden. Wir würden sie nicht alleine dorthin lassen. Wir würden mit ihnen zusammengehen. Wir würden uns anschauen, was sie da machen. Wir würden ihnen Verhaltensregeln erklären. Manche Eltern können das von Hause aus, manche können es nicht. Aber wir haben jetzt Ganztagsschulen. Wir haben einen ganzen Nachmittag, wo wir Kindern kontrollierten Zugang zu digitalen Geräten geben können und gucken können, was sie machen, ihnen gute Angebote an die Hand geben, mit ihnen einfach reden, was interessiert euch, was macht ihr da? Auch als Erwachsene aushalten, dass sie Dinge machen, die wir unglaublich nervig finden, aber das ist egal, darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass sie einordnen lernen, dass sie beobachtet und begleitet werden. Und das wäre aus meiner Sicht der viel sinnvollere Ansatz, als einfach zu sagen, nö, bis ihr 16 seid, dürft ihr damit gar nichts zu tun haben. Und jetzt viel Spaß im Casino.
Aber so ein abgestuftes Konzept, gerade bei TikTok, gestern in den Nachrichten gehört, gelesen, dass es auch Studien gibt, dass TikTok eigentlich ab einer bestimmten Altersfreigabe genutzt werden kann. Viele Jüngere nutzen die, hieß es in dieser Studie wohl. Kommt da, sehen Sie, Frau Weißband, die Datenschützer in irgendeiner Pflicht da ein bisschen aktiver, klarer, deutlicher? Wie, also erstmal sozusagen, was würden Sie uns ins Stammbuch schreiben? Die zweite Frage an dich, Chef. Dieses an die Hand nehmen, die DSGVO schützt Kinder ja auch besonders. Wir machen sehr viel, was auch Begleitung, Unterstützung ist. Wir versuchen auch Angebote zu machen, dass Eltern, zum Beispiel haben wir TikToks Datenschutzerklärung mal gelesen und auf 3 Seiten oder so zusammen.
Wir haben es übersetzt.
Ja, sehr gut.
Sind dann auf die Didakta gegangen und das war eine der beliebtesten, was bei uns da irgendwie lief. Wir haben drauf geguckt und die Lehrkräfte konnten dann sehen, ah, okay, das kann ich mit meinen SchülerInnen besprechen zum Beispiel. Mhm. Also an dich dann die Frage, Tobias, können wir uns da auch in der Praxis noch so ein bisschen an dem orientieren, was Frau Weißband sagt? Wie nehmen wir Menschen an die Hand? Ist das eine Aufgabe, die wir irgendwie gut erfüllen können, zumindest aber mit Informationen bearbeiten können? Aber zuvor, Frau Weißband, wollen Sie uns vielleicht kritisieren?
Ja, also ich hab da mehrere Gedanken. Das eine ist, die DSGVO wird ja oft als Verhinderungsinstrument gelebt. Und jeder, der eine Veranstaltung geplant hat oder irgendwas mit Kindern gemacht hat, kann ein Lied von singen. Es ist in erster Linie ein Krampf, weil Behörden sich hinstellen und ganz, ganz vorsichtig sind. Und oioioi, und das dürfen wir bestimmt nicht. Und das soll sie ja gar nicht sein. Die DSGVO soll ja ein Ermöglichungswerkzeug sein. Sie gibt uns ja eine rechtliche Grundlage, mit Daten zu arbeiten, weil wir wissen, dass mit Daten arbeiten cool ist, weil man dann viele Dinge tun kann. Und sie sagt, ihr sollt aber wissen, was mit Daten passiert. Ja, die Daten gehören den Menschen und das erkennen wir an. Und das ist das Wunderbare. Es bedeutet nämlich genau, dass die Aufgabe jeder Institution, die die DSGVO umsetzt, rahmt und vor allem von Ihnen, darin besteht, zu erklären. Natürlich wird ein großes Unternehmen diese Erklärung so lang und umständlich und furchtbar wie möglich machen. Die wollen ja gar nicht, dass man das versteht. Die DSGVO sagt uns aber, die sollen das aber verstehen. Also übersetzt es bitte. Also klärt bitte auf. Also erklärt bitte. Und die DSGVO sagt auch, in diesem und diesem Rahmen, für diese und diese Anliegen, ist es gut und legitim, dass sogar Kinder und Jugendliche ihre Daten teilen. Wenn ich einen Freund kennenlerne, muss ich meine Daten teilen. Dann fragt er nämlich, wie heißt du? Wie alt bist du? Und dann teile ich meine Daten. Und das mache ich gerne, weil das ist zwischenmenschlicher Kontakt. Also diese Vorstellung, dass wir gar niemandem mehr gar nichts über uns erzählen, ist ja absurd. Deswegen ist es ja gerade so gut, Institutionen zu haben, die einen durch diese undurchsichtigeren Informationen, wo ich dir nicht direkt sage, wie heißt du, sondern über einen Drittanbieter das frage und dann kennt er die Frage und die Antwort, ja, das einzuordnen. Das Zweite ist, ich glaube, dass das Grundanliegen sein muss, Jugendlichen ein Leben zu ermöglichen. Social Media kann viel Schaden anrichten. Aber mich hat das Internet gerettet, als ich jugendlich war. Ich war einsam, ich war ein Außenseiter. Ich habe gedacht, ich bin falsch, ich gehöre nicht dazu. Und dann habe ich über das Internet Menschen kennengelernt, die mir gezeigt haben, dass ich so, wie ich bin, auch liebenswert bin. Dass man mich mögen kann und lieben kann, dass meine Hobbys gar nicht so nischig sind, dass viele andere Leute in ihrer Freizeit auch Japanisch lernen. Und ich habe Halt gefunden. Und ich denke, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Jugendliche in ihrem Haus isoliert sind, in schlechten Elternhäusern, in schlechten Umgebungen und irgendwo Zuflucht finden. Seien es YouTuber, die sie sympathisch finden, seien es Freunde, die sie online finden, seien es Online-Spiele, die sie gemeinsam spielen. Ihnen diese Räume ersatzlos wegzunehmen und gleichzeitig alle unsere Städte für Autos zu konzipieren und Rumlungern in den Innenstädten vermeiden und Bänke abbauen und Jugendlichen am Ende gar keinen Platz mehr lassen, wo sie sein können, schützt sie nicht. Schützt sie nicht. Es vereinsamt sie, es bringt sie in aktive Gefahr. Denn wir sind soziale Wesen und wir brauchen Räume, wo wir miteinander sozial sein können. Und daran möchte ich einfach nochmal erinnern.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob die Nischen, die wir also brauchen, die müssten die auch alle innerhalb des öffentlichen Raums, den wir am Anfang besprochen haben, liegen? Oder dürfte eine Nische auch mal in einem privaten Rückzugsraum sein?
Eine Nische darf immer auch in einem privaten Rückzugsraum sein.
Ja, also das heißt sozusagen die anderen Akteure, die nicht föderiert unterwegs sind, haben auch eine Daseinsberechtigung.
Das denke ich schon. Ich denke, wovor wir Kinder vor allem schützen müssen, ist der ökonomische Aspekt dessen. Das ist, dass sie zur Ware für Werbetreibende werden. Ja, auf Plattformen, deren Businessmodell der Verkauf von Werbung ist, sind ja die User die Ware. Die werden verkauft an Werbetreibende. Und ich finde nicht, dass Jugendliche an Werbetreibende verkauft werden dürfen. Das ist etwas, wo wir regulatorisch tätig werden können.
Weil das Bedürfnis ist ja elementar zu sagen, ich versuche mich im digitalen Raum auch mit Menschen zu vernetzen, die so ähnlich sind wie ich oder ähnlich denken wie ich. Nur der Preis, man muss einen Preis dafür zahlen und der Preis ist zum Beispiel dann, wie Sie sagen, sozusagen über Konsum definiert. Und wenn man es dann alternativ machte oder so, dass man sagt, okay, man kann das machen oder man kann es jene machen. Es gibt ja auch die Kritik an Mastodon, es sei nicht so userfreundlich oder so, wenn man da neu anfängt und dann versuchen wir immer zu sagen, naja, wie war denn das, als du das erste Mal Social Media benutzt hast, war auch ein bisschen ungewöhnlich und du hast dich dran gewöhnt, aber man sozusagen den genossenschaftlichen Raum als weiteren Raum, als Alternative zu dem, was man sonst auch konsumieren kann, wenn man Lust hat.
Ja, oder wenn der Bund lustig wäre oder das Land, dann könnte es ja Geld in die Hand nehmen und sagen, hey, hier, Mastodon-App, wir schmeißen mal ein paar Millionen für UX-Designer auf euch. Weil diese ganzen Leute, die das ehrenamtlich machen, das sind Techies, das sind Nerds, das ist die Art von Leuten, die so eine Plattform ehrenamtlich gestaltet. Natürlich sind die nicht so fokussiert auf User Experience. Übrigens ist es tatsächlich bei Mastodon nicht so schlimm, wie wir gerade erzählen, aber es gibt viel andere offene Software, die nicht so userfreundlich ist und die nicht so hübsch ist von außen. Und das ist durchaus ein Problem. Und ich merke das auch, ich entwickle ja selber Software für Schulen. Wir haben ja praktisch nichts zum Arbeiten. Also wir haben einfach nicht genug Geld, um uns mit dem User Experience Design größerer Apps zu messen. Und das ist auch sehr schwer, Behörden zu vermitteln, warum wir da so viel reinstecken müssen. Und an der Stelle könnte auch der Staat durchaus besser werden. Dann würde er nämlich nicht diese Plattformen kontrollieren. Sie wären dann immer noch keine staatlichen Plattformen. Aber er würde helfen, seinem Auftrag nachzukommen, digitale öffentliche Räume zu schaffen.
Ja, ich habe auch nur wiedergegeben, was man so als Kritik hört, wenn man sagt, wir haben nicht nur sozusagen einen Account, betreiben auch eine Mastodon-Instanz und stellen sie frei und so. Und da ist immer so vom Feeling her das erste Gefühl vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Und ehrenamtlich, genossenschaftlich zu machen, so eine Infrastruktur ist auch bemerkenswert.
Ja, aber wir sollten nicht für öffentliche Räume, wir sollten nicht für das, was eigentlich die Demokratie sein sollte, private Leute, die ihre Freizeit da rein investieren, ausbeuten. Das, ich meine, natürlich gehört Ehrenamt und Engagement absolut zum Wesen von Öffentlichkeit und Staat. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Milliarden auf der anderen Seite an Palantir gerade gegeben werden, damit sie uns überwachen und unsere Daten klauen und unsere Regierung beeinflussen, frage ich mich, warum können wir diese Milliarden bitte für öffentliche Infrastruktur kriegen?
Chef, das ist ein Thema, mit dem du dich aktuell vielleicht auch beschäftigst.
Wir hatten dazu eine Podcast-Folge gemacht, die letzte Podcast-Folge dazu.
Genau. Es ist heute unsere 50. Folge übrigens, Frau Weißmann.
Herzlichen Glückwunsch.
Es ist ein Jubiläum, es war nicht geplant, aber es ist sozusagen eine Riesenfreude, dass Sie da sind. Und mit Blick auf die Uhr würde ich auch sagen, in die Schlusskurve kommend, vielleicht nochmal, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Aula funktioniert, wie Partizipation im Unterschied zu Konsum funktioniert, dass man selbst auch ein Selbstbewusstsein entwickelt, da auch demokratische Prozesse zu gestalten, haben den Raum ein bisschen geöffnet und haben gesagt, dass nicht nur für SchülerInnen, sondern vielleicht auch alle Menschen, die egal an welchem Ort sie sind, auch diese Debattenräume, Diskursräume offen sein müssen. Und bei dem Social Media Thema haben wir auch vielleicht das abgestufte Verfahren, aber es ist nicht so easy peasy machbar. Mhm. Was wären jetzt eigentlich zu tun, neben den Millionen, die wir sozusagen auf UX-Designer niederprasseln lassen müssten? Was wären jetzt die Aufgaben? Wie gelänge es, diesen sozialen Ort, den Sie ja schließlich beschreiben, diesen sozialen Ort digital zu schaffen?
Also ich sehe zwei konkrete Maßnahmen, die mir jetzt gerade vorschweben. Das erste ist, wir müssen einen Anspruch auf öffentliche Räume im Digitalen verankern. Aus diesem Anspruch, das ist doof, der sollte sich selbstverständlich ergeben, aber wir brauchen ja immer etwas, das in einem Gesetz steht, damit man sich darauf berufen kann, um Mittel zu kriegen. Und ich glaube, das würde uns einen großen Schritt vorwärts bringen. Und das Zweite ist, wir brauchen an den Schulen Personal, das sich mit diesen Dingen auskennt und um diese Dinge kümmert. Und damit meine ich nicht den Lehrer, der sich am besten mit Computern auskennt seit den 90ern und deswegen die gesamte IT-Infrastruktur der Schule macht, sondern ich meine pädagogisch geschultes Personal, das sich genau mit den Fallstricken von Digitalität auseinandersetzt und das den KollegInnen helfen kann, die SchülerInnen zu betreuen, abzufangen und nicht aus einer Angst heraus zu operieren. Oh Gott, das ist alles furchtbar und alles unkontrollierbar und die werden alle süchtig und da werden sie nur beeinflusst und radikalisiert, sondern mit einem Fachverständnis und mit einer Vorstellung, Ängste zu nehmen, zuzuhören. Und ich glaube, dass die Schulen dafür ein zentraler Ort sein müssen, weil erstens alle Kinder sind an Schulen. Das ist das Alter, in dem wir lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und damit Erwachsene dem nicht ausgeliefert sind, müssen Kinder es lernen.
Ja, kann ich kaum ergänzen. Ja, es geht um Digitalkompetenz. Ich überlege natürlich immer, welche Rolle wir haben. Und unsere Rolle ist sicherlich auch Teil einer Hilfe zu sein, eine Hilfestellung auch für Schulen. Also haben wir ja in der Vergangenheit auch viel gemacht mit eigenen Formaten, speziell jetzt für Schulen. Und das werden wir weiter tun, um das Maß an Digitalkompetenz in der Gesellschaft zu generieren und das wir brauchen, glaube ich. Ja.
Ich habe noch eine Bitte. Könnte ihr vielleicht eine Handreichung machen? Das erlaubt die DSGVO. Weil egal, wo ich damit zu tun habe, es ist immer, nein, das geht nicht wegen DSGVO. Nein, das geht nicht wegen Datenschutz. Und ich möchte so sehr, dass dieses Thema einfach von einer positiven Seite betrachtet wird. Weil auch mit dem Aula-Projekt, alter Schwede, wir investieren ja die Hälfte unserer Arbeitszeit nur in Datenschutz. Ne? Also, dass das Thema bei uns ganz vorne steht, sollte selbstverständlich sein. Aber ganz viele Schulen auch wenn es an anderen Schulen im Land läuft oder auch wenn es in anderen Ländern läuft, dann sagt der Landesdatenschutzbeauftragte, ah nee, da fehlt mir noch Dokument XY und das ist falsch unterschrieben und dadurch können wir das Projekt gar nicht umsetzen hier. Das ist leider, also da habe ich Bedenken. Und dieses Bedenken, dieses Verhindern, dieses wir können gar nichts machen gegen die, die sich darum scheren und frei gestalten lassen, Stichwort Palantir und so weiter, bei denen, die sich nicht drum scheren, macht ein großes gesellschaftliches Ungleichgewicht. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Kommunikation gerade von den Behörden viel, viel mehr ist. Ja, macht Scheiß. Guckt mal, wir haben hier ein Gesetz, das euch erlaubt, das zu machen und einfach nur sagt, wie ihr es macht.
Ja, ich denke, dass wir in der Zukunft auch das ist jetzt nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, sondern auch die KI-Verordnung, die da sehr modern denkt, wenn sie an Stellen zum Beispiel sagt, es gibt Reallabore und auch Behörden dürfen manchmal mitprobieren in so einem Sandkasten und helfen zu probieren. Also ich glaube, das ist wirklich auch so ein neuer Ansatz, den wir ausbuchstabieren müssen. Und also ich glaube, in die Richtung müssen wir, ja.
Ich nehme auch mit, wir sollten in unserer Sprache das Wort Nein einfach tilgen.
Wir nehmen das mit.
Dankeschön.
Liebe Frau Weißmann, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, um mit uns zu sprechen. Wir haben einen kleinen wilden Ritt hingelegt und wie es in Ihrer Publikation heißt, wilder denken, wirksam handeln. Lieber Chef, danke dir. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörenden, hattet auch ein bisschen Freude damit. Guckt euch die Shownotes an. Wir verlinken auch ein paar Sachen, natürlich Aula und weiteres und auch ein paar Publikationen von uns, wo vielleicht auch drin steht, wie man Dinge machen kann. Wir versuchen da Hilfestellung zu geben. Und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank und auf bald. Haben Sie ganz großen Dank, Frau Weißmann.
Danke, ciao.
Vielen, vielen Dank. Danke, tschüss.